Wer die Ursula Attinger kennt, würdest du schnell winken, Ursula? Wird sich nicht über das Geschichtli wundern, das ich euch jetzt erzähle. Es ist nichts Schlimmes, Ursula, ich habe dich vergessen zu fragen. Die Ursula ist irgendwo auf dem Planet rumgelaufen und hat plötzlich irgendwo auf einem Bänkli mich gesehen sitzen. Mich gesehen sitzen, oder? Jeder andere Mensch würde schnell hergehen und sagen, «Hoi Rahel, hey, so schön, dich zu sehen!» Aber was macht Ursula? Wow! Die Rahel kehrt sich um, sieht die Ursula und sagt, «Wow! Ich kenne sie gar nicht!» Die Ursula schaut es ab und sagt, «Tönt sie nicht so komisch, ich kenne sie auch nicht!» So ähnlich hat sich das abgespielt. Ich könnte Ursula fragen, wie es dann noch ganz genau war, aber in etwa war es so. Der Text, den wir heute miteinander in der Bibel anschauen und lesen, da kommt auch etwas von dem vor, eben kennen oder nicht kennen, wo wir uns Gedanken dazu machen. Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den Gescheiden und den Törichten, wie es heisst. Der Kontext, wo das drinnen steht, finde ich ganz besonders. Es ist ziemlich am Ende vom Matthäus-Evangelium, im 25. Kapitel. Das 26. Kapitel redet gerade schon über die Gefangennahme von Jesus und dann, wo es dann ins Ende der nächsten Kapitel hineingeht. Kapitel 24 und 25 sind Endzeitreden von Jesus. Das ist eins von 3 Gleichnissen, die da drin vorkommen. Und das dürfen wir wie nicht aus dem Fokus verlieren. Die 2 Kapitel, wo das drinnen steht, da geht es um die Endzeit. Und ich persönlich, ich glaube, wenn wir einfach unsere Welt anschauen, wenn ich das vergleiche mit dort, wo ich Kind war, vielleicht liegt das an mir jetzt, nein, aber ich glaube, dass wir wirklich einen Megaschritt der Endzeit näher gekommen sind, wo wir wissen nicht, wie lange. Ich sage nicht, heute kommt Jesus. Könnte vielleicht sein, aber ich glaube nicht, dass es noch mal ein paar hundert Jahre geht. Aber das ist meine persönliche Meinung, gibt es vielleicht andere. Wir wollen miteinander schauen, in was Sinne, dass Jesus gesagt hat, dass das werde sein. Er hat geredet, das werden Krieg immer mehr zunehmen. Hat er das wie Wehen so beschrieben, wie bei einer Schwangerschaft, eben so kleine Wehen, dann hört es wieder auf, dann gibt es ein bisschen mehr und mehr und mehr und mehr. Alles hat es immer schon gegeben. Aber es wird zunehmen an Massen. Krieg, eben Hungersnöte, Erdbeben, Christenverfolgung, Hass, die Liebe wird abnehmen, all das. Und das handelt von dem. Der Wolfgang Bittner ist ein Theologe und Buchautor. Und er hat uns einmal an einer Leitertagung gesagt, fangt mal an, die Bibel ganz langsam zu lesen. Wie ein Erstklässler. Und schaut mal, wie neu die Texte, die ihr schon 100-mal gelesen habt, zu euch reden. Und darum möchte ich euch das wie ein Erstklässler vorlesen. Also, es ist nicht, weil ich nicht besser lesen könnte. Ich kann ein bisschen besser lesen. Aber ich will es euch ganz langsam vorlesen. Und leset doch einfach in euer Herz mit. Das Gleichnis von den Klugen und den törichten Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein. die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Als ich das gelesen habe, im Sommer war das mal, es hat nichts mit der Predigt zu tun gehabt, habe ich das so langsam gelesen wie jetzt. Und mir sind so viele Sachen neu aufgefallen. Und was mich am meisten erschüttert hat, ist, dass sie alle Fackeln hatten und alle ein Ölgefäß und alle haben auf den Bräutigam gewartet. Und der Satz finde ich einer der schlimmsten in der ganzen Bibel. Ich kenne dich nicht oder ich kenne euch nicht. Amen. Das wäre es gewesen. Nein, natürlich nicht. Wir alle, wir wollen doch Särige sein. Wenn wir sterben, oder eben wenn der Bräutigam kommt, das zweite Mal uns holen, die ihn glauben, dann möchten wir doch, dass das so wird sein. Das Bild, das die Person gemalt hat, heisst First Day in Heaven. Der erste Tag im Himmel. Dass Jesus sagt, wow, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und dann dein Name sagt. Und du sagst, Jesus, ich kann gar nichts sagen. Auf dich habe ich so gewartet, mein Leben lang. Du bist der Inhalt von meinem Leben gewesen. Du bist das Größte und das Beste, was ich mir je vorstellen konnte. Und auch was ich in meinen kühnsten Vorstellungen mir vorgestellt habe, du übertriffst millionenmal alles. Was für eine Liebe, was für eine Innigkeit. Und ich glaube, wir alle sehnen uns nach so einer Begegnung. Und eben nicht nach dem, ich kenne dich nicht. Und damit das nie passiert, dass er jemandem von uns das mal müsste sagen, wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Gleichnis. Da kann man nicht alles auslegen. Da kommt man auf abstruse Gedanken. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, da steht, dass die um Mitternacht haben können posten. Wahrscheinlich ist das dort so 24-7, dass man können posten von dort her kommt das. Das versteht ihr, wie ich meine? Also, man kann alles irgendwie auf eine komische Art auslegen, und um das geht es ja nicht. Aber wir wollen uns ein paar Gedanken machen, was wir eben tun können, damit wir von Jesus so willkommen geheissen hat oder werden. Es gibt Leute, die sensibel sind. Ich gehöre eigentlich auch zu dieser Sorte. Und das kann einem mega Angst machen, so ein Gleichnis. Lange Zecht oder uiuiui, ui, wenn ich dann dort stehe und dann Jesus so, Nein. Es gibt so klare Hinweise, was wir machen können für so einen Empfang. Und das ist so wichtig, dass wir das miteinander anschauen. Erstens, Gott weiss, dass wir schwach sind. Aber er weiss auch, dass er stark ist. Dass wir ihn brauchen. Und es heisst, niemand kann uns aus seiner Hand reissen. Weder der Find, noch ein anderer Mensch. Aber ich selber, ich entscheide das. Ob ich bleiben will oder ob ich raus will. Aber ich weiss, dass ich einen starken Jesus habe, der alles dran setzt, dass ich bei ihm bleibe. Er schaut mir. Und diese Nähe, vergessen wir das alle nicht mehr. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Und da hat auch mal jemand gesagt, egal eigentlich, was in deinem Leben kommt, egal, was vor dir ist, solange du weißt, wer hinter dir ist, wer dich hebt, wer dich treibt, wer dich beschützt, wer dich liebt. Und das ist der Löwe von Juda, ein anderer Name für Jesus. Der ist hinter dir, er hebt dich. Und es gibt kein Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind und bleiben. Und das ist für mich so ein wie ein Sinnbild für das Bleiben in Jesus. Ich weiss, dass das nicht so bildlich ist, aber vielleicht können wir uns als Hilfe, als Stütze das so mitnehmen. Gut. Wir möchten diese drei Punkte miteinander anschauen. Den Bräutigam, das Öl, ja und jetzt, was dann? Was ganz wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass alles mit Gottes Liebe anfängt. Er hat die Welt, die Menschen, dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir gerettet. Dann haben wir ewiges Leben und schon ein Leben auch da, das sich so mega lohnt auf dieser Welt. Und er ruft uns, im Hiob heisst es, dass er 2 bis 3 Mal jeden Mensch anspricht und sich bemerkbar macht. Und wenn wir antworten und unser Herz aufmachen, und uns mit ihm, seinem Herz verbindet, dann fängt etwas ganz Neues an, heisst es in der Bibel, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und das können wir vielleicht mit dieser hübschen Raupe, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen oder gehört, mit dieser hübschen Raupe vergleichen. Die Raupe, ich zeige es vielleicht hier oben, die verwachen am Morgen, kreucht umeinander und denkt, wo finde ich echt etwas zu essen? Ah, da! Oh, wo echt noch mal etwas? Oh, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich schlafen. Dann verwacht sie irgendwann wieder. Denkt, wo gibt es echt etwas zu essen? Verstehen Sie, wie ich meine, oder? Jetzt ein Mensch, der Jesus begegnet, das ist wie so eine Raupe, die verwandelt wird und etwas ganz Neues entsteht. Manchmal ist es ein Knurz, so, oder? Das alte Leben, das einem noch gefangen hält. Aber dann ist es so weit. Dann ist es so weit. Wir werden eine neue Kreatur. Wenn jetzt, Moni, hör auf lachen. Die neue Kreatur, wenn jetzt die weitermacht. Tschibi, wo gibt es echt etwas zu essen? Ah, da. Bestimmt, die muss ja auch essen. Aber die ist zu so viel Grösserem bestimmt. Da gibt es so vieles, wo man kann neu entdecken, geistlich gesehen. Und das könnten wir gar nicht in diesem Zustand, weil es heisst, im neuen Zustand erst sind wir ein Tempel vom Heiligen Geist, eine Wohnung vom Heiligen Geist. Und wenn der uns, schauen nicht auf die Raupen, wenn der uns füllt, was wir für Möglichkeiten haben mit ihm, das finde ich gewaltig. Ich tue den auch mal dahin. Also, erst das neue Leben macht uns bereit, den Heiligen Geist aufzunehmen. Vorne hat es keinen Raum für ihn. Ja, und jetzt? Der Bräutigam. In unserem Beispiel, das ist Jesus. Der Jesus, wir haben alle zusammen schon tausendmal von ihm gehört, nehme ich an. Wer ist er? Er ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt im ganzen Universum. Es heisst, dass er alles geschaffen hat. Ohne ihn gibt es nichts, was erschaffen worden ist. Er hat dich und mich erschaffen. Mit deiner Art, die du hast. Und der Jesus ist der, der dein Leben kennt. Er weiß, wo du drin bist. Er weiß, aus was dass du rauskommst. Er hat dich gesehen und kennt, bevor deine Eltern etwas von dir ja gewusst haben. Er kennt den Schmerz, wo du durchgehst. Er kennt die Höhenflüge, wo du dich drin befindest. Und alles zwischen dir. Jeder Tag von unserem Leben ist in seinem Buch aufgeschrieben. Und er ist der, der deinem Leben Ausrichtung, Sinn und Boden geben kann. Er ist der, der auch vom Heiligen Geist, wenn wir eben gefüllt werden vom Heiligen Geist, wird uns der Heilige Geist immer mehr aufzeigen, wer Jesus ist. Der Bräutigam Jesus, das Öl, ein Symbol für den Heiligen Geist. Er ist nicht einer, der ich sage, aber er ist Gott. Aber er ist der, eben, der Jesus hilft, gross zu machen. In meinem Leben, in unserer Gemeinde, in diesen Gemeinden weltweit. Er ist der, der uns Verständnis gibt für das Wort von Gott. Ohne den Heiligen Geist ist die Bibel einfach ein Buch. Aber der Heilige Geist, er zieht uns mit allem zu Jesus, zum Vater hin und zu dem Wort von Gott. Und überleg dir mal, wie es ist bei dir. Der Georg Müller, der Waisenhausvater, der hat gesagt, ich habe mich sehr wohl bekehrt. Mein Leben hat sich sehr wohl verändert. Aber ich habe an allem mehr Interesse gehabt zum Lesen als die Bibel. Alle Aktivitäten haben mich mehr fasziniert als zusammen sein mit Jesus. Und dann läuft irgendetwas falsch. Der Heilige Geist möchte das verändern. Heute. Wenn wir das wollen. In der Bibel gibt es zwei Personen, der Simeon und Hanna. Das waren Menschen, die im Tempel gearbeitet haben, oder gewohnt haben, bei der Hanna steht das sogar. Am achten Tag der Beschneidung von Jesus bringen Maria und Josef ihr Babylein im Tempel. Und die beiden sind nicht gekommen und haben gesagt, bist du ein schnusiges Baby. So viel haben wir jetzt hier das Jahr schon gehabt und jetzt bist du noch das Nächste. Nein, sie haben durch den Heiligen Geist erkannt, dass das normale Baby ohne Heiligenschein, ohne Predigen oder ich weiß nicht was, Jesus, der Messias war, der Retter. Und genau so ist es heute. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das Öl, das wir überkommen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Was das Öl weiter bewirkt. Der Heilige Geist wird genannt Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene. Der ist unser Helfer. Er ist der Tröster. Er ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Darum ist es so wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sagen, führ du mich in alle Wahrheit. Da gibt es so abstruse Lehren, die man aus der Bibel heraus kann umsetzen. Führ du mich in alle Wahrheit. Er ist der, der mich erinnert an Bibelvers, an Wahrheiten, die mich eben zu Jesus hinführen und nicht weg. Und er hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, da gibt es einen Vers auch im Korinther, Zeit mit Jesus verbringen und sein Angesicht anschauen und nicht einfach, ach, Jesus, sondern uns Zeit nehmen, dann steht, dass der Heilige Geist uns wird verwandeln in die Person von Jesus, also respektive seine Art, dass wir ihm ähnlicher werden. Und stellt euch mal vor, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinden, wo alles also Jesus-ähnliche also Leute rumlaufen, nicht, dass ich irgendjemand angreifen will, das sage ich mir als Erstes. Hey, wie gewaltig ist das, wenn der Geist so wirken kann, dass ich da reinkomme und jemand empfängt mich und ich spüre in dieser Atmosphäre so, wow, das ist wie Jesus. Und ich sage der Moni, ciao Jesus, nein, du bist ja Moni, aber du erinnerst mich so mega an ihn. Und das können wir nicht, also respektive, wir können schon. Ich kann mega probieren, lieb zu sein und ich kann mega probieren, Freude zu haben und ich kann mega probieren, geduldig zu sein, aber es ist so ein Krampf. Wenn der Heilige Geist in mir das kann bewirken, dann verändert sich sehr viel in unserem Leben. Ein weiteres Bewirken ist auch, die etwas aufschreiben oder aufschreiben wollen, die können den Galater 5,22 aufschreiben, mit der Frucht vom Geist. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wow, krass, oder? Oder im 2. Timotheus 1,7, dass wir nicht den Geist von der Angst haben, sondern den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Und das dünkt mich auch so gewaltig. Oder? Ich bin auch ein Mensch, ich habe immer wieder mal Angst. Und wir dürfen mit dieser Angst zu Jesus gehen, was immer die Angst auslöst. Und sagen, Jesus, du hast mir nicht den Geist von der Angst gegeben. Du hast mir den Geist von der Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit gegeben. Ich will so weitergehen, weil die Angst, die lähmt so. Im 1. Korinther 6, 16 und 17 heisst es, und das finde ich so krass, wer sich einlädt mit einer Prostituierten, wird ein Leib mit dieser Prostituierten sein. Und dann heisst es nachher, und wer sich einlädt mit Gott, wird ein Geist mit ihm sein. Wir können nicht darauf eingehen, aber macht euch mal Gedanken, was bedeutet das? Das ist so krass. Und eben auch, dass wir uns permanent erfüllen lassen von dem Geist von Gott. Permanent. Das lesen wir im Epheser 5, 17. Lasst euch erfüllen. Und das ist so eine aktiv-passive Form. Gang, mach, tu es. Gang zu Jesus, aber lass dich erfüllen. Mein Teil ist es gehen und er füllt mich. Wie kann das Öl ausgehen? Das ist ja eigentlich eine brennende Frage, oder? Und mir sind so ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Das eine, dass jeder von uns je 3 Findfelder hat. Ein Find sind wir selber von uns. Unser Ego. Wo es um mich geht und um mich und nochmal um mich. Bei allem, was ich beurteile, bei allem, was ich höre, sehe, einfach es geht um mich. Es geht um Bequemlichkeit, ich bin nicht bereit, einen Preis zu zahlen. Es kann Faulheit sein, es kann Gleichgültigkeit sein. Ich glaube, wir alle wissen das, dass wir selber uns ein Find sein können. Dann gibt es aber auch die Welt. Die Welt mit ihren Verlockungen, die Welt mit ihren Ablenkungen. Und wer das vierfältige Sämanns-Beispiel kennt, mit dort, wo ausgesagt wird, dann ist das Dritte, heisst, die Sorgen von dieser Welt können uns abhalten, Frucht zu bringen. Oder eben auch die Verlockungen vom Reichtum, vom Wohlstand, dass wir die Zeit mit Gott völlig abkürzen und alles andere uns eben wichtiger ist. Dann gibt es einen dritten, und das ist der Teufel, wo die einen darüber lachen, aber ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass es ihn gibt. Und er ist der grösste Find von Gott. Ich weiß nicht, seht ihr es von hier? Dann gehe ich da nicht über die Kabel. Ist gut? Okay, da drauf, da steht Gott. Danke, Moni. Und alles, was Gott wichtig ist, wie Liebe, Vertrauen, gemeinsame Zeit mit ihm oder auch unter den Gläubigen, die Fülle von Freude, vom Leben, Gehorsam, Treue, Wahrheit, Heiligung oder Heilig, Ehrfurcht, Mut, Gemeinschaft oder eben Befreiung. Das hat Gott auf seinem Radar. Das ist ihm mega wichtig. Und wisst ihr, was der Teufel macht? Das Schildli soll er sein. Er nimmt einfach alles von Gott und sagt, das ist mir auch mega wichtig. Er nimmt alles für sich, setzt das auf seine Traktandenliste, wenn er einmal Sitzungen mit seinen Dienern hat und sagt, hört, Bursten, ich nehme jetzt nicht alle über, hört, ich sage euch gerade, was unser Tagesplan ist. Gott ist die Liebe so wichtig. Also, Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tönt die Liebe unter diesen Leuten und zu Gott vernichten, aber natürlich so, dass sie es nicht merken. Langsam, langsam, Schritt für Schritt. Oder nicht einfach kommen und sagen, ich bin der Teufel. Nein, ihr wisst, wie ich meine, Jungs, das müsst ihr schleichend machen. Ja? Also, da haben das Vertrauen. Vertrauen zu Gott. Hey, schaut, dass ein totales Misstrauen aus dem kommt. Man versteht ja Gott oft nicht, oder? Und man kann nachher einfach sagen, hey, wieso ist jetzt der Gott? All das Leiden in der Welt, das ist ein Stolperstein für mich geworden. Wo ich gesagt habe, Gott, ich verbreche fast an dem. Ich verstehe dich so oft nicht. Und ich habe gemerkt, wie Misstrauen reingekommen ist. So in den letzten 4 Jahren etwa. Mut, um das Evangelium weiterzugeben. Mut, in gewissen Sachen etwas anzusprechen. Hey, mach aus diesen totalen Hasenfüßen, dass sie Menschenfurcht haben, aber nicht mehr Ehrfurcht vor Gott. Hey, Ehrfurcht vor Gott, tu du das verwechseln mit Angst. Ich muss Angst haben vor dem Gott. Gemeinsame Zeit mit Gott, du sie beschäftigen. Gib ihnen Hunger, gib ihnen ein Telefon, gib ihnen so viel vielleicht auch fromme Aufgaben, dass sie gar keine Zeit mehr haben. Es muss nicht schlecht sein. Weißt du, du kannst ihnen auch gute Sachen geben, wo sie einfach keine Zeit mehr haben. Gehorsam, ach, das ist so ein altes Wort. Ich meine, hey, da wirst du so geknechtet, wenn du gehorsam bist. Gott, oder? Was hat denn der zu sagen eigentlich? Ich habe doch noch meinen freien Willen. Hä? Wartet. Nein, stell dir vor, wir lügen. Schließlich bin ich der Vater der Lüge. Also, wir tun alles verdrehen. Das, was gut ist, machen wir schlecht. Das, was schlecht ist, ist gut. Super. Heiligung, heilig, was braucht man doch nicht, für was auch? Stell dir vor, hey, schaut einfach irgendwelche, braucht jeden Trick, den ihr irgendwie könnt. Fülle, du sie täuschen, sag ihnen, sie sind voll, obwohl das Öl ausgeht. Und so weiter und so fort. Was Gott auf seinem Herz hat, das hat er genau auch. Jesus hat gesagt, seid wachsam. Seid wachsam, erinnert euch an das, wer ich bin. Bleibt in der Gemeinschaft bei mir. Ja, und dann? Schaut nur schnell, es gibt bei allem noch so viel mehr zu sagen. Geht weiter mit Gott im heutigen Tag. Redet miteinander beim Mittagessen dann auch. Das ist nicht fertig, das wird nie fertig sein. Und dann? Das Krasse finde ich, dass sie alle ihre Fackeln hatten. Und so wie ich es verstehe, ist unsere Fackel der Auftrag, den wir haben. Der Auftrag, geht in die Welt. Mit meiner Kraft, mit meinem Mut. Lasst euch jeden Tag füllen. Nicht von irgendetwas. Von mir. Persönlich, die Gemeinschaft. Und schaut, das Krasse ist, ich glaube, jemand, der auch brennt, hat einmal. Und das Öl ausgehen lässt. Sich nicht mehr füllen lässt. Aus was für Gründen auch immer. Vielleicht wäre es gut, wenn du die Gründe mal überlegen und umkehren. Du kannst deinen Job weitermachen. Und ich glaube, am Anfang, das merkt gar niemand. Du weißt ja, wie man redet. Du kennst ja die Bibelstellen noch. Aber das Feuer fehlt. Der die Frucht bringt. Wenn ich meinen Kindern im Umfeld irgendetwas erzähle und Gott nicht wirkt durch seinen Geist, dann sind das nette Geschichten, die ich ihnen erzähle. Wo sie heimgehen und vielleicht sagen, Mami ist mega cool sie. Aber mehr nicht. Und das will ich nie hören, es war mega cool gewesen. Also, versteht mich nicht recht. Natürlich freut mich das. Aber wenn es so war und nicht so, dann will ich es nicht. Ich möchte so von Herzen, dass wir die Bibel anfangen zu lesen, oder weiterlesen. Viele lesen sie ja schon so. In dem, dass wir sagen, Herr, ich komme zu dir, ich habe meine angezündete Fackel. Was willst du jetzt, was ich tue? Und er sagt, dass er uns die Werke zeigt, die guten Werke, die er schon vorbereitet hat. Und auf das wollen wir achten. Das braucht Zeit, auch zum Hören. Sein Wille zu erkennen für unser Leben. Und ich glaube, er fängt dort an, in dieser kleinsten Zelle, wo du bist. Das ist der Start. Und das sind die Leute, die dir am genauesten sagen können, frag es doch mal, wie steht es um mich? Und wenn wir Säurige sind mit diesen Fackeln, Jesus hat 12 Jünger gehabt und die haben die Welt verändert. Und wir sind noch schon so viel mehr da innen und mit unseren gefüllten Gefäßen, mit unseren brennenden Fackeln, stellt euch vor, was wir Christen in dieser Welt verändern können. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Jesus hat nie versprochen, es werde einfach sein. Viele von seinen Jüngern, damals von diesen 12, sind, glaube ich, etwa 10 als Märtyrer gestorben. Bevor ich gerade zum Schluss komme, ein Satz in der Offenbarung 12, Vers 11. Der hat mich fast vom Sockel gehauen, weil ich den etwa 10 Mal an ganz verschiedenen Orten jetzt seit dem letzten Sommer gelesen oder gehört habe. Was heisst, sie, von denen, die dort redet ist, und ich glaube, das gilt für uns alle, sie haben überwunden, zwar nicht nur einfach irgendwelche Schwierigkeiten, sie haben den Satan überwunden durch das Blut vom Lamm, durch das Wort von ihren Zeugnis, also wo sie erzählt haben von Jesus, und weil sie keine Angst vor dem Tod hatten oder was ihnen Menschen antun können. Sie haben überwunden durch das Blut vom Lamm, das Wort von ihrem Zeugnis und dass sie keine Angst haben vor dem Tod oder eben was Menschen ihnen antun können. Er füllt. Er füllt heute. Und wenn du seine Stimme heute hörst, wenn ich sie höre, verschliessen wir uns nicht. Wir dürfen jetzt ein Lied hören, das heisst Gegenwart. Die Gegenwart von Gott. Mein Herz fühlt sich geborgen bei dem Gott. Lassen wir den Heiligen Geist wirken. Machen wir uns auf für das, was er uns zeigen will. Nach dem Lied werden wir den Lobpreis haben. Also eben das Lied dürfen wir hören. Nachher dürfen wir miteinander singen. Dem wunderbaren Gott. Wir haben Leute auf der Seite, die den grünen Streifen haben, wo wir dürfen Gebete in Anspruch nehmen. Aber du darfst auch mit der Person, die neben dir sitzt, reden. Du darfst mit der Person, wenn sie das möchte, beten, dass wir ganz neu erfüllt werden. Vielleicht kannst du auch umkehren von einem Weg, den du eingeschlagen hast und wo du sagst, ich bin auf dem Weg, so zu werden. Bekenn das. Und nimm ganz neu das Feuer, das Öl vom Heiligen Geist in Anspruch. Und das brauchen wir alle. Wir alle. Während der Lobpreiszeit dürft ihr eben zu diesen Leuten gehen, aber auch hinten beim Kreuz, als Erinnerung für unseren Alltag, ein kleines Olivenöl mitnehmen. Und wenn ihr das braucht, denkt doch daran. Nicht an die Predigt. Denkt an euren Herr, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Redet doch gerade mit ihm. Dum, dum, dum. Ja, gut. Wir freuen uns auf euer Lied.